Hallo und herzlich willkommen beim Schauplatz-Podcast. Diesmal mit einem Kann-Spezial. Mir tut es ein bisschen weh. Ich sitze hier mit beim Kann-Spezial bei der Aufnahme.
Ich war irgendwann nicht dabei.
Ich war gar nicht mal ein Kann. Aber einen Kann-Film habe ich schon gesehen. Extra für euch, bevor er rauskommt. Nicht für mich natürlich. Ja, aber an meiner Seite ist wieder mal Selina Sonermann.
Guten Tag.
Sie war dafür in Cannes und kann euch berichten.
Kann.
Du bist frisch zurück aus Cannes.
Ich bin frisch zurück, genau.
Nicht dein erstes Mal. Wie war es denn dieses Mal?
Bisschen ernüchternder. Also es kann natürlich dran liegen, dass es halt nicht mein erstes Mal war. Wobei ich sagen würde, dass das Line-Up tatsächlich dieses Jahr ein bisschen schlechter ausgefallen ist. Ihr kennt mich ja vielleicht schon aus der Berlinale-Folge. Da habe ich auch ein bisschen mich darüber beschwert, dass das Line-Up dieses Jahr nicht so geil war. Und ich schätze, das wird einfach ein durchgehendes Problem dieses Jahr sein. Also habe mit Eugen privat schon gesprochen. Ich glaube, die Blockbuster dieses Jahr haben ein bisschen mehr Punch tatsächlich als so diese klassischen Festivalfilme.
Und zum Zeitpunkt, wo diese Aufnahme online kommt, kann ich auch sagen, ich habe heute Across the Spider-Verse gesehen und ja, die Blockbuster haben Punch. Guardians of the Galaxy und Across the Spider-Verse in einem Monat läuft. Also ich glaube auch, die Blockbuster sehen vielversprechender aus, aber wir haben ja zum Beispiel Filme wie, sind was anderes und Filme Blockbuster?
Ja. Also allein schon von dem Stress, den wir mal ein Lektor, heißt das auf Deutsch so? Editor? Die Person, die im Büro sitzt und mir meine Sachen aufträgt, der Stress, den er mir gemacht hat, wann ich endlich den Wes Anderson-Film abgebe, waren tatsächlich Scorsese und Wes Anderson.
Ja.
Waren bei den meist gehyptesten Filmen in Cannes dabei und ich würde schon die in Blockbuster einordnen.
Und die Pressevorführung war, also es war eine der vollsten Pressevorführungen, die ich je gesehen habe. Also es war, ein Kollege meinte, dass so voll wie tatsächlich bei besten Marvel-Zeiten ist. Mhm. Also ich habe jetzt Fast and Furious gesehen, war nicht mal ansatzweise so voll. Auch Across the Spider-Verse war nicht ansatzweise. Ja, Bo's Afraid sowieso nicht, war sehr leer, jedes Mal. und ja, also Wes Anderson, der Typ hat schon einen Hype. Aber bevor wir zu ihm kommen, genau, gibt's so, wie bist du denn jetzt zum Beispiel mit der Preisverleihung zufrieden? Anatomy of a Fall, soll man gucken?
Jetzt gehst du schon wieder gleich zum Ende. Ich habe noch nicht mal angefangen. Anatomy of a Fall, da habe ich ja dir und Nico tatsächlich so aus der Premiere, ich saß da in der Premiere drin mit den Schauspielern, habe ich euch direkt rausgeschrieben. Weiß nicht, ob Nico da vielleicht ein Foto dran anhängen möchte. Da haben nämlich Eugens Lieblingsdarstellerin und Nikos Lieblingsdarstellerin sich getroffen im Kinosaal.
Nennen wir sie Schwarm. Mein Jugendschwarm, ja. Ist auch ein bisschen abgeflaut. Jetzt hat man sie seit Jahren nicht mehr gesehen, aber Jennifer Lawrence, die ist schon cool, ja.
Genau.
Obwohl von Interviews hört man immer was anderes, aber sorry. Ja. Ja.
Nee, nur für die Leute, die sich jetzt gar nicht auskennen. Also in Cannes gibt es halt diese großen Premieren, die Wettbewerbspremieren, die sind im großen Theater, Grand Théâtre Lumière. Da gibt es immer nachmittags, abends und Nachtvorstellungen. Und es gibt natürlich aber auch jede Menge Filme abseits des Hauptwettbewerbs. Wo auch manchmal große Namen dabei sind, aber der hat einfach nicht im Wettbewerb läuft. Und diese Leute werden dann immer eingeladen zu einem der Premierenfilme. Ja. Und Jennifer Lawrence hat einen Film produziert, der im Asiaten Regard, glaube ich, lief. Das ist so ähnlich wie die Panorama oder Orizzonti in Venedig.
Causeway-Films oder so, ne? Ihre neue Produktionsfirma, die halt mit Causeway durchgestartet ist. Hast du den gesehen eigentlich?
Den habe ich nicht gesehen,
ne? Ja,
auf jeden Fall, sie hat Premiere gefeiert mit einem anderen Film, aber weil natürlich da auch nicht so viel Glamour dann ist in den kleinen Kinos, werden die eingeladen und sie wurde halt eingeladen zu Anatomy of a Fall, hat dort eben dann auch Fotos gemacht mit dem Cast, Sandra Hüller, der Regisseurin Justine Trier. Zu deiner Frage, der ist ein sehr stabiler Film, das Drehbuch fand ich wirklich fantastisch, also ich hatte wirklich mit einem Drehbuchpreis für diesen Film gerechnet, auch Sandra Hüller, muss ich sagen, die hat ja auch dann in dem Jonathan Glazer, also diesen zwei Filmen dabei, beide nicht deutsch, muss man auch sagen, krasse Dame, dass sie in Englisch, Französisch so abliefert.
Die ist ja auch gut, Sandra Hüller, also ich habe die bis jetzt, nur in wenigen Filmen gesehen, also in Fackelgürtel 3 hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber... Also was den Tony Erdmann abliefert, war schon ordentlich. Schlaf, muss ich noch gucken, hast du den gesehen?
Nee. Also doch, teilweise, weil da lief mal irgendwie spät nachts, also ich bin dann so halb weggepennt, aber ja.
Und über Sissi und ich kann man sich anscheinend streiten.
Oh Gott, ja, nee, über diesen Film möchte ich nicht
sprechen. Zurück zu Cannes, genau.
Genau, also nee, Cannes, also wie gesagt, der Film ist absolut nicht schlecht, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass der den Hauptpreis bekommt. schon gar nicht, was ich über Jonathan Glazer gehört habe. Ich habe den nicht gesehen, weil ich auch nicht die Einzige war für The Upcoming. Also wir waren ein Team und ich meine mit 21 Wettbewerbsfilmen plus, wie gesagt, Nebensektionen, dann einige Filme, die ich nur gucken musste, weil ich halt Interviews führen musste. Durfte, Entschuldigung. Aber Interviews ohne den Film gesehen zu haben, sind halt fürchterlich. Und deswegen gibt es halt manche Sachen, dann wird dann Film aus meinem Programm gestrichen, dafür, dass ich dann einen kleineren Film sehe, aber damit ich vorbereitet bin für ein Interview, damit ihr einfach einen kurzen Einblick habt, warum ich nicht alle Filme aus dem Wettbewerb gesehen habe. Da tut es mir ein bisschen leid, weil, wie gesagt, über, wie heißt der dann? Der Gläserfilm. Zone of Interest, habe ich nur sehr Gutes gehört. Aber wie gesagt, ich habe ihn selber nicht gesehen. Bei mir ging.
Soll das dann so in die, was haben deine Kollegen gesagt? Sorry, das ist ja so reinbretter, aber. So, geht es in die Under the Skin-Richtung? Oder?
Nee, es ist, glaube ich, es geht um ein deutsches Paar, das einfach auf, also praktisch angrenzend an Auschwitz wohnt.
Ach so, ja, stimmt.
Und die hören permanent, was da abgeht, aber reden sich das Leben schön und versuchen. Es geht um diese Hannah Arendt, um dieses Banale des Bösen und wie sehr wir bereit sind, das Böse in unseren Alltag zu integrieren, um einfach für uns selber geistig überhaupt fit zu bleiben.
Das ist ja spannend. Also klingt erstmal schon interessant und auch nochmal, vielleicht auch nochmal ein interessanter Twist, sag ich mal, auf die klassische Zweiter Weltkriegsgeschichte, was ja leider inflationär ein bisschen kitschig verfilmt wird im deutschen Kino.
Aber ist ja, wie gesagt, auch kein deutscher Film und ist.
Eben. Und halt Jonathan Glazer hat ja, ich glaube, das ist. Seit 10 Jahren kam da kein Film mehr. Also seit Under the Skin kam da nichts mehr. Und Under the Skin, ob man ihn mag oder nicht, ist auf jeden Fall ein herausragender Film in jeder Hinsicht. Aber ob man es nun hasst oder liebt. Aber genau, also ich bin total gespannt drauf.
Ja. Ich würde dann, also wie gesagt, ich würde jetzt nicht alle Filme durchrattern. Ich habe 35 gesehen in 10 Tagen. Und das würde wieder mal das Format sprengen. Aber ich würde trotzdem ein bisschen so die Highlights durchgehen. Also Highlights nicht im Sinne von die besten Filme, aber auch die Filme, von denen man vielleicht auch am meisten erwartet hatte. Also,
sonst sitzen wir hier, bis Venedig anfängt.
Und zwar, bei mir ging es dann gleich los mit Strange Way of Life, der Pedro Almodóvar-Kurzfilm. Genau, Pedro Pascal spielt mit, deswegen war da sehr überhyped, der Film. Ich habe das noch nie gesehen. Der Film wurde um 15 Uhr präsentiert im Rahmen von einem Gespräch mit Pedro Almodóvar. Und seit 10 Uhr standen die Leute draußen im Regen, weil es gibt halt immer noch die Möglichkeit, wenn ein paar Sitzplätze frei bleiben, dass man dann halt reinkommt. Aber die Chancen sind wirklich sehr gering. Und vor allem, zu diesem Zeitpunkt war es die einzige Vorführung, also war nur eine geplant. Wer gibt denn da sein Ticket ab? Muss auch ehrlich nachgeben, wer geht denn, wer erscheint denn da nicht im Saal?
Ja.
Also nur um die.
Warum der Film ist ja nicht mehr lang.
Genau, 30 Minuten und dann eine Stunde war halt Gespräch mit dem Regisseur Pedro Almodóvar. Wie gesagt, ab 10 Uhr standen die Leute dort im Regen. Das Problem war, dass die Festivalleitung nicht darauf vorbereitet war, dass sich so schnell eine Schlange bilden würde von Leuten, die keine Tickets haben, die einfach nur auf gut Glück anstehen. Und als dann die Leute mit dem Ticket kamen, wussten die nicht genau, wie verschieben wir denn da jetzt welche, wo stellen wir die Leute mit dem Ticket hin. Dazu kam auch noch, dass sie nicht vorbereitet waren auf die Leute, die gerade erst aus dem Film rauskamen, im selben Saal, die auch ein Ticket für die nächste Vorstellung hatten. Du dürftest nicht im Saal bleiben, bei der Berlinale ist es zumindest so, dass du im Gebäude bleiben darfst. Du darfst auch nicht im Saal bleiben, aber die scannen aber du musst nicht das Gebäude ganz verlassen. Dort musstest du es schon, du musst wirklich ganz raus und nochmal rein. Und wie gesagt, weil halt diese Schlange, seit sie nur morgens stand, war Chaos vorprogrammiert. Einzige Vorstellung, viele Leute hatten damit gerechnet, dass Pedro Pascal kommt. Es war wirklich weinende Leute, schreiende Leute, die so gegen das Gitter gedrängt haben. Das hatte ich noch nie bei einem Festival. Das kenne ich gerade mal vielleicht von einem Tokyo Hotel Konzert, das ich mit 13 besucht habe. Also so krass, das habe ich noch nie erlebt.
TikTok halt. Also ich glaube, wirklich durch TikTok und also Instagram war ein Anfang, aber ich glaube, TikTok treibt es ganz auf die Spitze, dass die Leute durchknallen wegen gewissen Sachen, die dort trenden, weil die so bam, 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 die schlucken TikTok-Content halt wie Netflix-Content. So, also autonomer Verbrauch. Ich meine, das auch nicht jetzt, ich will ja überhaupt nicht versnobbt klingen oder so. Ich meine, ich gucke mir auch gern die Daddy Pascal-Videos an. So, das ist schon. Ich finde, das ist ein lustiger Hype, vor allem, weil er ja auch wirklich zwei Vaterfiguren jetzt spielt, aber ich kann mir das halt schon vorstellen, dass die da jetzt komplett also wenn dann auf einmal so die TikTok-Bubble in Cannes ankommt, in Cannes einmarschiert, dann geht's aber los hier.
Ja, und der Gag war, Pedro Pascal war gar nicht dort.
Ja.
Der musste, glaube ich, drehen. Ethan Hawke war dort und Pedro Almodovar. Der Film ist toll. Ist ein bisschen zu kurz, meiner Meinung nach. Auch ein bisschen tame für Almodovar. Also es ist natürlich eine queer Love Story, aber sie geht nicht weit genug, finde ich.
Ich habe gemischtes gehört, tatsächlich. Also.
Ja, mir hat es ganz gut gefallen, aber ich hätte gern ein bisschen mehr, auch ein bisschen expliziter und auch ruhig von den Alten, also von den Daddies, von Ethan Hawke. Also da war diese bisschen Charme da, okay, wir haben die in der Sexszene, aber in einem Flashback und haben die halt von jüngeren Darstellern gespielt. Nee, gib mir Pedro Pascal und gib mir Ethan Hawke. Beide, bitte, dankeschön.
Die sind auch jetzt nicht zwei Schauspieler, die dafür nicht down wären.
Natürlich wären die down, die sind da absolut.
Die wären down bad.
Ja, aber ich meine, also sagte, oh ja, die sind schon in ihren 50ern, die Herren. Nein, no shame. Also bitte, Aging Daddies, gerne.
Ist doch nicht 50, Pedro Pascal.
Ach Gott, ja, egal. Ja. Lass mich in Ruhe. So, der erste Wettbewerbsfilm, den ich gesehen habe, war Monster von Koreeda. Der hat dann auch den Entschuldigung. Der hat Drehbuch bekommen, genau.
Ganz bestimmt.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Japanischer Film, geht um Jugendliche und um ein bisschen um Bullying, ohne jetzt da weit vorher zu greifen. Es ist eine berührende Teenager-Geschichte. Dann ging es halt weiter mit einigen Enttäuschungen. Die waren jetzt nicht alle im Wettbewerb, aber es waren also sehr viele 3-Stern-, 2-Stern-Filme dabei, die einfach nichts Besonderes waren, wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, warum sind die im Wettbewerb? Warum konnten sie sich durchsetzen tatsächlich? Ja. Das nächste Highlight war tatsächlich Killers of the Flower Moon. Scorsese. Killers of the Flower Moon. Da gab es auch nur 2 Vorführungen, eine Pressevorführung und die große Premiere. Aber bei der großen Premiere waren hauptsächlich nur geladene Gäste, ein paar Sponsoren und vielleicht die glücklichen Gewinner, die sich für 10.000 Euro ein Ticket am Schwarzmarkt geholt haben. Ist ein ganz toller Film. Was mich da sehr gestört hat, da hat jemand in der vorherigen Vorstellung sein Handy unterm Sitz liegen lassen. Und die kamen einfach während der Vorstellung mehrfach, also das Kinopersonal, rein mit Taschenlampen und hat unter dem Sitz hat gesucht nach diesem blöden Handy. Und du wirst dich in einem Scorsese-Film, wo du wirklich auch dich drauf freust, dich drauf einlässt und dich versinken lassen willst, bitte. Und dann kommen mehrfach hier Leute mit Taschenlampen, die unter dem Sitz nach dem Handy suchen. Das macht doch, glaube ich, erste Lektion, die uns Nico im Zoopalast beibringt. Niemals den Kinogast stören. Ja. Stört niemals das heilige Kinoerlebnis eines Scorsese-Films. Macht das nach dem Film.
Und Gott sei Dank können wir diesen Film im Kino sehen. Also ich meine, das ist ein Streaming-Film, weil es Apple ist, aber die haben sich halt mit Paramount zusammengetan, um den ins Kino zu bringen, wenn ich richtig verstanden habe. Also er hat einen weltweiten Kino-Release im Oktober, auch im Oktober. Deutschland. Schneidet euch davon bitte mal eine Scheibe ab. Netflix.
Ja. Ich kann es sehr empfehlen. Also es ist ein episches Werk. Er ist über 3 Stunden lang. Ich weiß noch nicht, wie das im Streaming tatsächlich ankommen wird, weil so fantastisch der ist, du bist zu Hause einfach in einem ganz anderen Environment.
Aber läuft der regulär im Kino?
Er läuft regulär, 2 Wochen, glaube ich. Es ist limitiert. Ja. Es ist trotzdem, deswegen meine ich ja nur, guckt euch den im Kino an, wenn ihr könnt, weil du das besser verarbeiten kannst auf der Leinwand.
Ja.
Und ich weiß nicht, hast du das Review mittlerweile gelesen?
Nein,
okay. Ich habe eine kleine Anspielung an dich drin, weil wir noch drüber geredet haben davor. Scorsese positioniert sich wirklich sehr klar in diesem Film, auf welcher Seite er steht. Es ist auch sehr krass zu erfahren, dass so viele Native Americans hinter der Kamera mitgewirkt haben. Das war auch eine Corona-Produktion, die vor Corona bereits stattgefunden, also angefangen hat und dann eben unterbrochen wurde. Leonardo DiCaprio zum Beispiel wurde von den Osage People geimpft am Set. Also da wurde wirklich von den dortigen First Nation Personen, die involviert waren am Set, die haben da diese medizinische Erstversorgung gehabt und die haben auch die Stars des Films geimpft gegen Corona.
Okay.
Und es waren, wie gesagt, sehr viele hinter der Kamera involviert. Also ich finde das eine tolle, ich habe noch nie einen schlechten Scorsese-Film gesehen, muss ich sagen. Aber ich finde es wirklich stark, dass er hier einfach wirklich eine klare Meinung bezieht und klar sich auch gegen Gewalt ausspricht und vor allem gegen die historische Gewalt, auf denen die Vereinigten Staaten aufgebaut sind.
Wie würdest du ihn im Vergleich jetzt so nach Irishman und Wolf of Wall Street, wie würdest du ihn da einordnen? Also welche Art von Scorsese bekommen wir hier? Bekommen wir hier den Goodfellas Scorsese? Oder den...
Ich würde fast sagen, eine neuere Art, weil er halt, du hast eine... Die Geschichte basiert auf einem Sachbuch und sein erster Instinkt war, glaube ich, auch gewesen, FBI-Ermittlungen gegen die Missetäter hier, gegen die Mörder darzustellen. Und das wäre halt so ein klassischer...
Also ist es wieder eine Erfolgs- und Abstieggeschichte oder?
Nee, es geht um den Verrat. Es geht auch ein bisschen um eine Liebesgeschichte, wobei man auch hinterfragen muss, inwiefern ist die Liebe echt, die hier gezeigt wird. Also ich finde es schwierig, so einzuordnen.
Okay. Ja, ich bin total gespannt. Und was denkst du, ein Oscar-Renner? Holt sich DiCaprio wieder einen Oscar? Oder?
Das weiß ich nicht. Also ich habe gesehen, dass sehr viele sagen, es ist DiCaprios beste Leistung. Dem würde ich so nicht unbedingt zustimmen, weil er emuliert für mich ein bisschen De Niro tatsächlich, weil die beiden spielen Onkel und, wie heißt das?
Neffe.
Neffe, genau. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass DiCaprio versucht, sich seinem Gesicht, dem De Niros Gesicht anzunähern mit den Mundwinkeln, ganz genau. Duel of the Frowny Faces. Genau, dieser Emoji, der diese Mundwinkel nach unten zieht.
Ja, das habe ich auch gerade gemacht, wie genau. De Niro. Ja.
das kann auch manchmal amüsant sein, anzusehen. Ich würde es nicht als seine beste Leistung bezeichnen, aber es ist natürlich grandios gespielt.
Und did you find the wolves in this picture?
Was?
Naja, ich sag dir doch im Trailer die ganze Zeit. Oh, zweimal. Do you see the wolf in this picture?
Don't put me in the spot like that.
Hast du
Brendan Fraser ist drin. Brendan Fraser ist toll.
Ist das jetzt ein Spoiler, dass er der Wolf im Picture
Nein.
ist?
Nein, ich will einfach nur ablenken von dem, dass du mich hier gerade bloßstellst mit dem Wolf.
Ach so, weil du es nicht weißt.
Nein, ich nicht weiß, nein.
Aber weißt du, was ich meine?
Nein, okay. Let's move on.
Okay, sorry. Komm, wie kommen wir jetzt zu
dem... Am selben Tag habe ich mein Cannes-Highlight gesehen. Also so sehr mich Wolf of Wall Street, haha, so sehr mich Killers of the Flower Moon begeistert hat, der Film, der mich nachhaltig am meisten mitgenommen hat, war tatsächlich May December. Da hatte ich davor auch schon ein bisschen... Erwartungen will ich jetzt nicht sagen, aber auf den habe ich mich sehr gefreut. Ich musste auch kämpfen, den zu sehen, weil eigentlich mein Kollege dafür eingeteilt war. Und wenn wir beide den Film gucken, ist es ja verschwendete Zeit. Aber das ist eigentlich, nachdem Barbie ja nicht gezeigt werden kann, war das so der Grund, warum ich noch dort war. Ich bin ja Law and Order Special Victims Unit Fan und die Geschichte von Mary Kay Letourneau wird so oft wiederholt, weil es halt einfach nicht so viele historische weibliche Pädophile gibt.
Ja.
Und deswegen war ich wahnsinnig spannend, weil ich wahnsinnig gespannt darauf zu sehen, wie eben jetzt Todd Haynes, den man vielleicht von Carol kennt oder von den Musikfilmen Velvet Goldmann oder Velvet, der andere Velvet-Film.
Velvet Buzzsaw? Nein.
Nee, Velvet Goldmann ist der eine, wie heißt der andere Velvet?
Aber ist nicht auch, ist Todd Haynes?
Es ist Todd Haynes.
Nee, warte mal, ist Todd Haynes nicht auch Dark Waters? Mit Mark Ruffalo?
Warte mal. Velvet Goldmann und Velvet Underground und... Was hast du jetzt gerade noch gesagt?
Dark Waters.
Genau, Vergiftete Wahrheit ist der deutsche Titel.
Und ganz toller Film.
Dem Himmel so fern. Also, grandioser Regisseur. Und Mary Kay Letourneau ist tatsächlich 2020 verstorben. Kurz zu der Geschichte. Das war eine Lehrerin, die mit ihrem 12-jährigen Schüler eine Affäre hatte. Natürlich wegen Pädophilie angeklagt wurde, wegen Vergewaltigung Minderjähriger.
Ist das Natalie Portman, die Lehrerin?
Nee, okay. Warte mal, das ist die echte Geschichte. Und die hinter Gittern das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat, die dann danach, als sie ihre Strafe abgesessen hatte, den Schüler geheiratet hatte, der war dann volljährig. Die haben danach noch weitere Kinder bekommen und waren bis kurz vor dem Tod verheiratet. Und das war jetzt so ein Skandal damals, weil auch gleichzeitig sich der Schüler gesträubt hat gegen diese Opferrolle, die ihm aufgedrängt wurde von außen. Er meinte die ganze Zeit, sie hat mich nie zu einem Opfer gemacht, sondern die Gesellschaft und die Medien, die darüber berichtet haben. Und das war halt wahnsinnig kontrovers, weil er hat immer gesagt, das ist wahre Liebe und wahre Liebe kennt kein Alter. Und er hat sich immer dagegen ausgesprochen, diesen Opferschuh ihm anzuziehen. Und was jetzt dieser Film macht, ist, dass er aber nicht diese klassische Biopic-Route geht, sondern wir gehen über Natalie Portman rein, die eine Schauspielerin spielt, die Lehrerin in einem Film verkörpern soll. Also die von außen reinkommt und sich auch der Geschichte 20 Jahre, nachdem es passiert ist, annähert und verstehen möchte, war das denn Vergewaltigung, war das ein Predator oder war die Dame selber psychisch ein bisschen angeschlagen. Also es gab halt immer wieder Gerüchte, dass sie selber auch Opfer einer Vergewaltigung wurde, dass sie einfach geistig gar nicht auf einem Erwachsenen-Level war, dass das vielleicht der Grund war, warum sie mit dem Schüler auf diesem Level gebondet hat. Und das verschiebt halt sehr viel. Also es lässt mehr Fragen offen, als dir beantwortet, dieser Film. Und wahnsinnig, also ich meine, dass Natalie Portman und Julianne Moore spielen, klar. Aber Charles Melton, den einige vielleicht von Riverdale kennen, also der hat mich wirklich umgehauen. Ich hatte nicht erwartet, dass der einen so mitreißt tatsächlich. Ganz grandioses Werk. Also wie gesagt,
hat er gut gemacht,
ja. Hat er sehr gut gemacht, ja.
Der Charles Melton.
Charles Melton,
der Charlie. Genau.
Charlie. Der hat auch mein Bild gerepostet, aber ohne Picture Credit. Das finde ich ganz dreist. Also wenn man 5 Millionen Follower hat, dann kann man doch bitte mal die Selina Sondermann crediten.
Aber nur, wenn man 5 Millionen hat.
Ja. Nee, also den kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Ich weiß, der wird sehr kontrovers sein. Kann man jetzt schon absehen, aber fantastischer Film. Genau, Anatomy of a Fall, haben wir ja schon geredet drüber. Eine der größten Enttäuschungen für mich war Firebrand, der neue Jude Law und Alicia Vikander-Film. Ich finde es auch ganz krass, wie schnell Jude Law vom sexy Hunk zum ugly old guy jetzt umgeschwenkt wird, wie er gecastet wird. Also spielt Henry den 8., glaube ich. Okay. Und er wird den ganzen Tag, der ist so fett, der ist so eklig, der hat eine eiternde Wunde die ganze Zeit. Also Jude Law spielt toll, aber der Film ist richtig langweilig. Weiß halt auch nicht mehr, was er glaube ich, will, der Film.
Ja.
Weil er fängt an mit so einer Deklarierung, ja, unser Verständnis von Geschichte ist ja immer auf den Herren und wie Männer über die Geschichte reden geprägt. Aber erzählt jetzt auch nichts wahnsinnig Innovatives über eine weibliche Perspektive der Geschichte. Und die wussten halt wirklich nicht, wie sie Alicia Vikander einsetzen. Den fand ich wirklich schlimm anzusehen. Genau, dann am 23. Mai kam Asteroid City und jetzt kannst du schon einklinken.
Ja, der einzige Film aus Cannes, den ich auch gesehen habe. Wir können ja ganz kurz, jetzt haben wir sie so lange auf die Folter gespannt, können wir noch ganz kurz abhaken. Indie 5 lief auch.
War's ach so, nicht. Entschuldigung, Indie 5, Upsi-Daisy. Ja, da lief auch und da war ich auch nicht. Da gab es nämlich auch nur eine Premiere und dann am nächsten, das war der Film nämlich, da gab es eine große, fette Premiere mit Stars, geladenen Stars und am nächsten Tag still und heimlich eine Pressevorführung, wo auch die Hälfte der Leute, auch Leute mit Ticket nicht reinkamen. Mein Kollege hat den gesehen, ich leider nicht.
Ja, und man hört ja sehr viel Gemischtes. Ich hoffe einfach nur besser als Crystal Skull.
Aber ja, das war, glaube ich, einheitlich die Meinung, dass er Tenor besser als der vierte ist.
Ja, es wäre schön, wenn der Spaß macht. Aber gut, vielleicht ist es ja auch nicht unbedingt der Cannes-Publikumsfilm. So, wenn er dann bei der breiten Masse gut ankommt, dann wäre das ja auch ganz schön. So wie Asteroid City. Ich hatte ja, ich bin ja ganz ehrlich, der Trailer hat mich ja richtig, richtig abgeturnt. Ich hatte gar keinen Bock. Mhm. Erstmal war ich so mittlerweile Ermüdungserscheinung kriege bei Wes Andersons Stil. Es ist einmalig, man erkennt es auf Anhieb, mit welchem Regisseur man es hier zu tun hat, aber ich finde, er ist ein bisschen festgefahren, weil wo das in seinen älteren Filmen, ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht alle gesehen, vor allem die ganz alten Filme von, sage ich mal, vor 2010 habe ich, glaube ich, nur Fantastic Fox und Life Aquatic gesehen. Mhm. Darjeeling, also die anderen Filme, aber von da an habe ich eigentlich alle mehr angesehen. Und ich muss halt sagen, dort standen doch noch mehr die Geschichten im Vordergrund, aber er hatte trotzdem diese skurrile, etwas eigenartige Inszenierung, aber es ging schon um die Geschichten und das, finde ich, ging ab mit Budapest.
Mit Budapest ging es bergab, genau.
Gerät das immer mehr in den Hintergrund und es geht mehr um die Inszenierung und um den Ausstattungsporno, auf den er wirklich, auf dem ihm anscheinend wirklich einer abgeht. So, weil das ist halt, und das war, ich fand keinen Film dann schlecht, muss man so sagen. Mein Lieblingsfilm von ihm, die ich bis jetzt gesehen habe, ist Moonrise Kingdom, weil der funktioniert, also der sieht fantastisch aus. Ich finde, das ist eine absolut rührende Geschichte. Und diese Mucke, also Alexandre Desplat, wirklich mal ein Shoutout, Grüße gehen raus
an Alexandre. Grüße gehen raus, der war auch bei der Pressekonferenz.
Der ist so gut, also der rettet die Filme von Wes Anderson jedes Mal, weil also diese der Themes. Rettet die Filme. Also, weil der fängt diese Skurrilität und diese absurden Bilder immer mit so einer herrlichen Mucke ein und Das ist jetzt zum Beispiel, er ist wieder der Komponist für Asteroid City, aber gerät die Mucke total in den Hintergrund, weil es ein sehr ruhiger Film ist. Um vielleicht mal inhaltlich jetzt auf was einzugehen. In Asteroid City sehen wir die TV-Aufzeichnung eines Theaterstückes, geschrieben von einem fiktiven Writer, gespielt von Edward Norton. So, und es geht halt, und der Witz ist eigentlich, dass die, vor allem der Regisseur des Theaterstücks, also gefühlt ist es so, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es, während wir das Theaterstück sehen und es aufgezeichnet wird, ist es noch nicht mal fertig. Es ist noch in
Produktion.
Ist noch ein Prozess, ein entstehender Prozess. Und auch der Regisseur weiß eigentlich auch gar nicht so richtig, worum es geht und die Hauptdarsteller auch nicht. Und das ist spannend. Das braucht ein bisschen, bis diese Erkenntnis im Film kommt, weil ich habe auch ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, warte mal, worum geht es hier jetzt eigentlich? Wir sehen halt, in dem Theaterstück geht es um eine Stadt, Asteroid City heißt die, da ist das große Merkmal ist, sie hat einen riesen Krater, wo ein kleiner Asteroid gelandet ist. Und dort treffen dann halt die verschiedensten Figuren aufeinander in so einer Art, oh, was ist das, so ein Motel mäßig?
Also das ist schon eine kleine Village, aber es ist halt besteht aus einem Motel, eine Tankstelle, eine Autowerkstatt ist daneben direkt.
Ja.
Aber du hast ja nicht nur das eine Szenario, aber das stimmt schon, der Hauptteil ist in einem Motel, weil die Leute dann dort übernachten.
Und halt, es war auch zeitgleich so ein Wettbewerb
von jungen
Astronomen,
genau.
Studenten oder so, die da ihre Erfindungen präsentieren. Ja. Also alles sehr skurril. Und ich meine, ich habe den Film wirklich vor ein paar Stunden erst gesehen und jetzt fällt es mir schon schwer, den Inhalt zu verfolgen. Was vielleicht ein kleines man als Problem auffassen könnte. So, wie fasst man das zusammen? Der ist nicht so zugänglich, glaube ich, wie zum Beispiel dass ein Grand Budapest ist. Ein Grand Budapest macht jedem Spaß. Der hier setzt nicht auf Spaß, was mir wiederum aber dadurch besser gefällt als seine letzten Filme, weil der Film hat eine Wahnsinnsmelancholie da drin. Und aber dadurch, dass er so, sag ich mal, wabernd ist, was seine Erzählung und Form angeht, ist er auch sehr weit interpretierbar. Und es ist, glaube ich, auch sehr persönlich, was du dann da reinliest, was diese Figuren um sich treibt, jenseits, mal wieder, da haben wir schon wieder Trauerbewältigung. Mhm. Also es wird ganz oft betont, Grief, we're in Grief. Und dann kommt auch noch ein Alien. So, es ist nämlich auch noch eine Science-Fiction-Komponente, ohne zu viel zu verraten. Ja. Aber das sieht man auch leider schon im Trailer. Und für mich war das einfach ein Riesenporträt von Einsamkeit. Also, ich fand einfach, also alle Facetten von Einsamkeit wurden für mich hier irgendwie dargestellt, weil jede Figur steht irgendwo allein da mit ihren Sachen und Ansichten und die prallen da aufeinander in Wes Andersons Skurrilität. Das Ding ist halt, dass wieder Inszenierung über allem steht bei Wes Anderson und das ist toll inszeniert, das sieht schön aus, tolle Kamerafahrten, allerdings ist das Setting mit der Wüste diesmal ein bisschen einseitiger, deswegen man sich im Vergleich zu French Dispatch vielleicht ein bisschen schneller satt sieht, aber emotional passiert da halt nicht viel, also bei mir. Das ist aber, daran habe ich mich gewohnt, weil das ist es seit Grand Budapest nicht mehr geschehen, dass da mich was rührt oder groß emotional mitnimmt. Aber mir haben mir die Denkansätze ganz gut gefallen, die halt dann irgendwann von alleine kommen, wenn du das siehst, weil es sind schon irgendwo liebenswürdige Figuren dabei. Also Steve Carell ist irgendwie
Steve
rührend.
Steve Carell ist fantastisch.
Also sehr rührend. Also das ist wirklich rührend, aber halt nicht auf eine Art und Weise, dass jetzt dir die Tränen kommen oder du groß schluchzt. Und ansonsten ist es halt eher auch, ich kann verstehen, wenn er das anstrengt, so wirklich depressive Figuren da zu sehen, wie die da in die Wüste starren, im wahrsten oder in den Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er hat halt nicht diese Komik mehr so dolle. Der Witz kommt durch, der Wes Anderson Humor.
Bei vielen, nicht bei allen Figuren.
Ja. Aber es ist ja auch eher so, also zum Beispiel Matt Dillon ist super witzig. Also wenn dieses Auto dazu schon kracht. Also da muss ich sehr lachen. Es gibt auch eine Szene, wo das alles schön eskaliert. Und der ständige Wechsel zwischen Theater, dann, also es ist auch alles sehr Meta und dann immer Einblendung, in welcher Szene wir gerade sind. Es ist halt so ein bisschen, ich finde, es hat Licht und hat die Licht- und Schattenseiten von Wes Anderson wieder mal neu auf den Punkt gebracht. Also er entfernt sich immer mehr von einer klaren Narrative mit der man gut bonden kann als Zuschauer. Inszenatorisch ist es top-notch.
Ja.
Ich weiß nicht so richtig. Ich fände den schon gut, weil man halt so viel da reinlesen kann. Aber wie gesagt, jetzt ist auch langsam mal gut. Also jetzt müsste da auch mal was anderes kommen, weil also es ist halt nicht wirklich innovativ, außer halt durch diese melancholische Note, die auch aber halt Moonrise Kingdom auch schon hat. Und bei Moonrise Kingdom, wie gesagt, da kommen mir jedes Mal die Tränen am Ende.
Also ich habe halt das Gefühl, dass seit Grand Budapest Hotel und seit er halt im Mainstream wirklich durchgebrochen ist, durch dieses, oh ja, das Symmetrische und oh ja, Accidentally Wes Anderson, gibt es auch diese ganzen Accounts und es gibt ja Wes Anderson, What if Wes Anderson had directed this or that, diese Filter für Eyes und so. Und ich habe fast das Gefühl, dass er da ein bisschen gefangen ist in diesem Weltbild, das jetzt jeder von Wes Anderson hat. Weil wenn du ein bisschen zurückgehst, wie du sagst, Rushmore hat eine Geschichte, natürlich, ja, ist ein Anfängerfilm, aber auch Darjeeling, du hast da auch viel mehr, also du hast Quirkiness dabei, aber du hast auch einen Ansatz, du hast viel mehr, mit dem du, auch wenn die jetzt diesen Deadpan-Humor immer schon haben, hast du trotzdem mehr Persönlichkeit drin und jetzt hast du halt einfach nur ein Cameo nach einem anderen, du hast kaum Zeit, dich auf eine Figur wirklich einzulassen, weil du einfach, oh ja, das ist da, oder das nächste ist da, das ist der nächste Star, das ist eine 30 VIPs hier reinballert alle. Und es ist, finde ich, fast schon ein bisschen zu überladen, aber wie du sagst, von der Machart finde ich es fantastisch, also es ist ein gut gemachter Film, aber ja, für mich auch nicht unbedingt emotional was mich bewegt.
Ja, es ist wirklich, finde ich, das Kernproblem von Wes Anderson, dass mittlerweile halt eine AI perfekte Trailer zu Filmen, die er gemacht haben könnte, erstellen kann und dass man wirklich denken würde, okay, ja, krass, also es ist halt, du sagst es ganz gut, festgefahren, aber nochmal, der Cast ist Hammer, also ich finde auch die Neuzugänge im Wes Anderson-Team passt super, eine Maya Hawke finde ich großartig hier, finde ich echt gut. Und auch nochmal, Scarlett Johansson zementiert sich zu einer wirklich, die funktioniert so fantastisch abseits vom Event-Kino. Also sie ist auch als Black Widow und Avengers Endgame fantastisch, keine Frage. Aber was die in Marriage Story, was die in Jojo Rabbit und was sie jetzt hier abliefert, finde ich einfach, ich finde das wirklich groß und finde es schade, dass sie, sage ich mal, im Mainstream mehr aufgrund ihres wirklich attraktiven Aussehens gefeiert wird, als aufgrund ihrer wirklich unfassbar starken schauspielerischen Leistung. Also die braucht mal einen Oscar. Die ist, oder? Ich weiß nicht, ich finde die richtig gut. Also, aber Steve Carell entwickelt sich auch
in einer
tollen Richtung. Jason Schwartzman fand ich auch schön, schön im Lead.
Ja. Wenn du halt wirklich die kennst, wenn du weißt, wo er angefangen hat und dann, das finde ich halt so fantastisch, weil arbeitet der außerhalb von Wes Anderson, ist halt, glaube ich, nicht so ein busy schedule. Ja, ne?
Er macht jetzt bei Hunger Games mit und bei Spider-Verse heute hat er auch eine Sprechrolle, gehabt.
Aber da finde ich es halt einfach großartig, dass er, obwohl er jetzt vielleicht eben nicht ein viel gefeierter Schauspieler ist, er sich trotzdem so krass gesteigert hat.
Er ist so gut. Er ist so gut. in dem Asteroid City. Also, das ist schon toll.
Ja.
Aber es ist so eine, es ist halt, es wirkt mittlerweile alles auch so ein bisschen künstlich oder so ein bisschen kalkuliert bei Wes Anderson, dass man ein bisschen eine Distanz automatisch auch entwickelt, weil man, okay, ich erwarte jetzt die schönen symmetrischen Bilder, die Kameraschwenks, ich fand es ein bisschen flott diesmal. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Also ich weiß gar nicht mehr, ob das immer noch echte Schwenks waren oder ob das manchmal auch wirklich Schnitte waren. Und die einfach ganz schnell zwischenanimiert waren, weil die so flott waren diesmal.
Ja.
Also es war nicht mehr dieses Wrrrt, so, sondern es war stellenweise wirklich zack. Und auch Tom Hanks ist auch super.
Ja.
Also den Cast kann man nur loben. Und da hat aber auch richtig gute Szenen. Also der Auftritt von Margot Robbie war wirklich spitze.
Toll, ja.
Das war eine der besten Szenen. Und da zeigt sich dann auch wieder, okay, wow, der Typ hat Ästhetik drauf. Also dann geht's auf einmal ab und dann denkst du wieder, dann zaubert der Kinomoment, wo du denkst, oh, so schwarz-weiß, fängt an zu schneiden. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Und es ist auch eine audiovisuelle Überflutung.
Ja.
Also Leute, Wes Anderson-Fans gehen da rein. Ich finde ihn besser als French Dispatch oder zumindest auf einem Level.
Ja, ich würde auch sagen, besser als French
Dispatch.
Also, ich weiß es nicht. Vielleicht auf demselben Level.
Also es ist halt, ich finde es so krass. Ich hatte keinen Bock drauf. Ich hatte wirklich keinen Bock und dann hat er mich wieder gekriegt. So, das muss man ja mal lassen. Auch wenn ich wirklich eigentlich was zu meckern habe. Aber so, komm. Jetzt haben wir uns hier wieder ewig aufgehalten. Ja. Es tut mir leid. Hast du noch was?
Zum Wettbewerbsabschluss hatte ich dann zum Glück noch ein Highlight. Perfect Days von Wim Wenders. Deutscher Regisseur. Hat in Japan diesmal einen Film gedreht. Und den haben ja viele schon abgeschrieben. Der hatte davor, also ganz am Anfang des Festivals, hatte der Anselm so eine 3D-Dokumentation. Und viele meinen auch, ja, hat Wim Wenders dann überhaupt noch was Wichtiges zu sagen mit seinen, weiß nicht, 77 Jahren? Aber mit Perfect Days beweist es, dass er es noch drauf hat und liefert wirklich seinen besten Film seit Paris, Texas ab. Beweist wieder mal, dass nicht nur diese Identitätspolitik, so write what you know und nur queere Menschen sollten über queere Charaktere schreiben, sondern eben hat eine wunderschöne Milieustudie eines japanischen Toilettenreinigungsmenschens. Also zeigt den Alltag dieses Menschen und die Melancholie, aber auch gleichzeitig die Freiheit, die du als Mensch hast, der du nicht gebunden bist an andere Menschen. Das klingt jetzt nämlich so im Negativ, aber es zeigt das halt in seinen positiven und negativen Seiten einfach wunderschön. Auch die Toiletten in Japan, klingt jetzt so lustig, aber das ist krass, also was da an öffentlichen Toiletten existiert. Wenn man das auf Papier liest, denkt man sich, ja, was soll denn das, ein Film über Toiletten, aber der einzige Film, wo ich wirklich diese sagen kann, den Tränen nahe war, den kann ich nur jedem empfehlen, wenn er ins Kino kommt. Abschließend wollte ich auch noch meine Interview-Highlights erwähnen. Da hatte ich das Glück, einen südkoreanischen Megastar tatsächlich zu interviewen, Song Yoon-ki. Der ist von einigen von unseren Kollegen tatsächlich der Lieblingsschauspieler. Du kennst ihn aus Space Sweepers.
Ja.
Willst du was sagen?
Nee, das ist Netflix-Kacke, sorry. Ich will es nicht runterziehen. Okay. Der ist bestimmt gut.
Der hat in Cannes Hopeless präsentiert und wir hatten halt das Glück, da sogar ein One-on-One zu bekommen. Virginie Efira durfte ich auch interviewen. Und Lea Drucker zu Last Summer. Du hattest die gerade erst gesehen in, wie heißt der jetzt, der Film? Der Dupuy-Film.
Ach so.
Nicht das Smoking Causes Coffin, sondern der andere.
Incroyable Maverick.
Incroyable Maverick.
Ja.
Ach so, Entschuldigung. Ja, aber zumindest sind alle diese Schauspieler dir ein Begriff. Also ich bin da ganz stolz auf die Interviews, die ich dieses Jahr machen durfte. Genau, für Cate Blanchett hat es nicht gereicht. Dafür durfte ich ihre Co-Stars befragen zu The New Boy. Ein australischer, wie nennt man das denn, so einen magischen Film, aber gleichzeitig auch sozialkritisch und geschichtskritisch. Und diese ganze Kreuzzüge und Zwangsverchristlichung von indigenen Völkern. Auch ein toller Film, wird wahrscheinlich in New York-Kinos laufen, wenn er in Europa ins Kino kommt. Kann ich aber auf jeden Fall empfehlen. Cate Blanchett saß die ganze Zeit hinter mir, während ich das Interview gemacht habe. Mhm. War ein bisschen nervös. Genau.
Insgesamt, wo findet man die Interviews?
Die findet man auf dem YouTube-Kanal von The Upcoming.
Alles klar. Die Cross-Promo kann man sich ja ruhig mal gönnen. Und du hast ja auch noch mit Chris Messina gesprochen.
Ja, genau. Das ist da ein Querverweis zu unserer Boogeyman-Folge. Das lief nämlich während Cannes. Da war ich aber so dreist und habe gesagt, so... Wenn es sich zeitlich ausgeht, dann mache ich das. Ja. Habe ich dir weggenommen. Sorry.
Nö, alles gut. Das wollte ich genau so.
Okay.
Einfach nur anpieksen nochmal.
Ja, genau. Das war mein Cannes. Leider, wie gesagt, insgesamt das meiste 3-Stern-Filme. Ein paar richtig wichtige Dinge, wo ich mir gegen den Kopf gegriffen habe. Und die dann auch noch Preise unerfindlicherweise gewonnen haben. Aber dazu gehe ich jetzt nicht ein, sonst denke ich wieder zu viel. 2021, glaube ich, da kommt einfach kein Festival dran. Also kein Cannes mehr dran, aber da muss ich auch sagen, das war ja auch, weil 2020 ausgefallen ist. Da haben sie das Beste zusammengepanscht.
Wer hat denn nochmal gewonnen, 2021?
Titan.
Ach ja, oh ja.
Die hatte ich sogar vorausgesagt, weil Spike Lee in der Jury saß und ich dachte, ja, Spike Lee.
Dann gewinnt Titan. Ja, nächstes Mal hoffentlich.
Bist du dabei?
Genau, bin ich hoffentlich dabei in Cannes. Da muss ich keinen ellenlangen 10-Minuten-Monolog über Wes Anderson halten. Wobei
2021 war auch Wes Anderson dabei, French Dispatch.
Mhm. Naja.
Also wer weiß, vielleicht ist er nächstes Jahr.
In zwei Jahren ist er wieder dabei. Hoffentlich mal mit einem Horrorfilm.
Oh.
So Kameraschwenks mit Jumpscare, so, das wäre schon witzig.
Das wäre geil. Aber dann auch ein bisschen nicht rauszoomen bei einer Liebesszene, bitte reinzoomen. Du weißt, was ich meine.
Hm. Oh, Also, oder
warum
wegschneiden.
Warum geht man da raus und schneidet weg?
Es hat er weggeschnitten, bevor es überhaupt anfängt. Eben. Ich war sehr enttäuscht.
Dankeschön. Same.
Aber, stimmt nochmal an alle Scarlett Johansson-Fans.
Für euch ist es dabei.
Ja, guckt in die Spiegel.
Oh Gott. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Body-Double ist.
Ja, es war auch ultrasexistisch. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Ich dachte so, okay, das wird viral gehen. Leider.
Ja.
Leider.
Da gibt es aber auch dann bei, dann können wir nochmal abschließen, da gibt es was für Pedro Pascal-Fans.
Nee.
Nein. Es gibt auch, wenn Leute den online gucken und Frame by Frame, dann kriegen wir auch in Strange Way of Life was von ihrem Daddy Pascal.
Okay. Hier gibt es Futter von den Kanon.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Ja, schön. Killers of the Flower Moon, ey. Auf den freue ich mich jetzt am meisten, bin ich ehrlich. Und ansonsten Zone of Interest und Anatomy of a Fall sind ganz oben auf der Watchlist.
Und May December.
Ja, May December wollte ich natürlich auch noch sagen.
Jetzt habe ich gar nichts über die Skandalfilme gesagt. Abschließend, die Skandalfilme tatsächlich diesmal von Frauen. Und das war ganz genauso geplant.
Und bist du zufrieden?
Was?
Mit den Skandalfilmen?
Naja. Nein, die Filme, nicht die Skandal, nicht die Filme, die ausgewählt wurden. Weil das eine... Cannes war, glaube ich, ein bisschen neidisch tatsächlich auf, was in Venedig abging mit
Bones and All?
Nein. Don't Worry, Darling.
Ach so, der Bass.
Der Bass um Don't Worry, Darling.
Ja, da wär, genau.
Jeder hat darüber gesprochen. Also wirklich aus jedem Kreis der Welt. Also so, und das wollte Cannes halt ein bisschen nachreden.
Diesmal hat keiner Chris Pine angerotzt.
Nee. Hat ein bisschen Angst davor tatsächlich. Also Roman Polanski und, wie heißt der andere Vergewaltiger? Woody Allen. Da haben sie sich nicht dran getraut, den Wettbewerb einzuladen. War lange in der Debatte. Haben das dann aber sehr geschickt gemacht und haben zwei Regisseurinnen eingeladen, beziehungsweise drei, die alle drei bei einem Anti-MeToo-Movement in Frankreich ein bisschen mitgewirkt haben, mitgemischt haben. Wie gesagt, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, nur dass ich es interessant fand, dass er wirklich sagt, okay, dann provozieren wir halt mit den Frauen, zeigen, dass auch Frauen problematisch sein können. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja. Fand ich einen interessanten Schachzug von Cannes,
okay.
Muss ich sagen. Aber hat nicht so reingeknallt, hat, glaube ich,
ich nichts mitbekommen,
genau.
Wenn ich ehrlich bin. Also
in Europa war das, glaube ich, relativ wurscht.
Bei Don't Worry, Darling war dann alles voll.
Ja.
Ja. Naja, schauen wir mal, wie viel jetzt auch die Runde machen wird von den Cannes-Filmen. Ich glaube, es ist diesmal überschaubarer.
Es ist überschaubarer, aber auch tatsächlich, es kommen ja jetzt erst teilweise Filme raus, die letztes Jahr, also ich habe heute gerade wieder eine Einladung bekommen von irgendeinem Film, der diesen Monat startet, der aber auch schon wieder mindestens ein Jahr alt ist, was Festivals angeht.
Aber immerhin müssen wir nicht auf Asteroid City warten. Der kommt ja jetzt schon in 2 Wochen. Da lassen sie euch nicht lange zappeln. Also Stand jetzt in 2 Wochen. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Er kommt am 15. Juni, startet Asteroid City in den USA, glaube ich. Ja. Oder Deutschland. Je nachdem, was der Donnerstag und der
Freitag ist. Achso, was soll ich dir da raussuchen?
Nee,
also
nee,
genau,
nee,
was ich noch sagen wollte, schon Forever Young zum Beispiel, der lief letztes Jahr im Wettbewerb, der kommt jetzt im August raus. Also Man sieht, dass es da die Verlaufzeit über ein Jahr ist. Also sprich, die Filme, über die wir jetzt geredet haben, wenn ihr Pech habt, seht ihr den im Jahr.
Genau, Killers of the Flower Moon im Oktober und hoffentlich May, December, dann hoffentlich nicht erst nächsten May, sondern schon diesen Dezember.
Oh, cute. So. Aber ich glaube tatsächlich, Oscar Bait, also Julianne Moore, muss da fast nominiert werden. Also, wenn wir Glück haben, wirklich Winterfilm.
Ja, freuen wir uns drauf. Ich glaube, dann müssen wir nichts mehr, weil wir haben schon alles kann.
Und nichts muss.
So, genau. Hört gerne bei der Boogeyman-Folge rein. Oder die Recaps, die aktuellen Recaps, was auch immer. Schaut gerne bei unserem Blog vorbei unter schauplatzblog.com. Oder gibt uns Feedback gerne auch auf Instagram. Freuen wir uns immer sehr.
Ja.
Dann bis zum nächsten Mal. Danke wieder fürs Dabeisein, Selina, für den ausführlichen Bericht aus
Cannes.
Und wir hören uns. Ciao, ciao.
Tschüss.